meine Wind und Erjoch, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erjoch, drum wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
Hallo und willkommen zu Episode 32 des Neuwied-Podcasts Ihr dann Ferscht. Und wieder einmal bin ich heute an einem Ort, von dem ich schon vorher oft gedacht habe, da würde ich aber gerne auch mal durch die Tür und reingehen, denn ich bin hier im Friedhofswärterhäuschen des alten Friedhofs in Neuwied. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Ich frage die Gäste gleich mal, oder ich stelle erstmal die Gäste vor. Bei mir ist Hans-Joachim Feigs und KD, eigentlich Klaus Dieter, aber jeder kennt ihn eigentlich nur als KD, Boden, die beide hier auf dem alten Friedhof in Neuwied in der Remmystraße Führungen durchführen. Hat das gestimmt mit dem Häuschen oder?
Das war in Ordnung, ja.
Also es ist das ehemalige Friedhofswärterhäuschen, aber einen Wärter gibt es hier heute nicht mehr. Heute gibt es euch beide, das sehe ich richtig, oder?
Ja, naja, die Funktionsräume hier unten sind halt inzwischen völlig verändert, während oben die Wohnung war von dem Friedhofsgärtner.
Mhm. Also war ich doch nicht ganz richtig. Ich habe gesagt Friedhofswärter, aber es war der Friedhofsgärtner.
Ja, beides.
Kommt dasselbe raus.
Okay. Und seit wann ist dieses Gebäude jetzt in der Funktion, die es heute hat?
Der letzte, der hier gewohnt hat, hieß Franz Bungart und der ist 2012 ins Altenheim gekommen. Genau, und seit der Zeit war das halt leer. Und der Herr Feix, der hat halt einige Bücher geschrieben und dachte, oh wunderbar, jetzt könnte man denn das Haus noch endlich anderweitig nutzen. Zum Beispiel, nebenan gibt es halt so einen Porträtraum. Und dieser Raum hier ist also auch ganz, ganz toll ausgestattet worden.
Allerdings, ja. Also da kann ich gleich mal dazu sagen, wir machen ja heute hier durchaus auch ein bisschen Werbung für die Führungen, die hier auf dem alten Friedhof stattfinden. Und ja, ein Blick hier in dieses Häuschen, da merkt man, da ist sehr viel Sorgfalt reingelegt worden und schon das beeindruckt. Wer war da federführend, beziehungsweise wo kam das Geld für diese Umarbeitung her?
Von der Stadt, denke ich. Aber federführend war eigentlich der Herr Feigs. Genau.
Ja, Geld ist erstmal überhaupt keins geflossen. Denn die drei Räume hier unten, die sind renoviert worden in Eigenregie durch Ehrenamtliche. Und ja, wir haben im Grunde einiges auch an Geld investiert, bevor die Stadt angefangen hat, Interesse zu entwickeln. Also das kann man so sagen. Also hier neben der Bilderraum, das war ein Raum, Abstellraum mit drei Ölcontainern und bis um das Dach gefüllt mit Gerümpel. Das ist von drei Persönlichkeiten freigeräumt worden und angestrichen worden. Also im Grunde ganz in Eigenregie.
Ja. Und wie ist die Initiative dazu entstanden, beziehungsweise also wenn etwas leer steht, da kann man ja nicht einfach so reingehen und sagen, ich fange mal an, das schöner zu machen, auch wenn am Ende alle davon profitieren. Da müssen ja auch erstmal Zuständigkeiten geklärt werden. Das war damals dann, also in Folge des Jahres 2012, als der letzte Bewohner hier das Haus verlassen hat. Können Sie kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind und wie Sie es dann auch haben umsetzen können?
Also es gab früher einen Architekten, ein Hermann Reinhardt, der wohnte hier in der Nähe. Und der hat 1999 eine letzte Führung gemacht. Mhm. Und an der habe ich teilgenommen. Und zwei Monate später war er tot. Also damals habe ich gedacht, naja, wenn ich dann mal in Rente gehen sollte, dann werde ich mich ein bisschen genauer mit befassen. Mhm. Und so war es 2004, dass ich die erste Führung gemacht habe. Ja, und im Grunde gefragt habe ich eigentlich niemanden. Mhm.
Also in Eigenregie sozusagen. Ja. Das heißt, die Stadt ist dann irgendwann mal auf Sie zugekommen.
Genau. Ist richtig. Ja. Also das war schon sehr skurril. Ich habe hier auf diesem Friedhof einige meiner Vorfahren liegen. Und nach denen habe ich gesucht. Und dann kam eins zum anderen und so weiter. Dann habe ich da vorne den Aussegnungsraum vorgefunden. Da stand auch Gerümpel drin. Habe von der Brüdergemeinde Bänke bekommen. Die wurden aufpoliert von der Schreinerinnung. Dann ein Ehrenamtlicher, die gesagt hat, also diesen Raum, die Renovierung bezahle ich. Mhm. Und dafür hat sie dann ihre Gemälde und ihre Bilder aufgehängt. Und so ist der entstanden. Das war der Anfang.
Ja.
Die anderen Räume hier waren ja noch belegt, von dem Friedhofsgärtner.
Mhm. Jo. Und? Also das heißt, Sie haben angefangen zu Zeiten, als das Gebäude noch bewohnt war.
Ja, ja. Mhm. Ja, ich weiß noch, der saß immer draußen mit seinem Pudel und der sagte, ja, ja, ich weiß, Sie warten nur drauf, dass ich weggehe. Und dann in der Tat, hier in dem Raum, da stand zum Schluss sein Pflegebett. Mhm. Und als er dann wegging, das war 2012, aber es war insofern sehr skurril. Auf dem alten Friedhof sind alle möglichen Initiativen gestartet worden, also zum Beispiel die Grabeinfassungen von den Gruften waren auf einmal von einer Arbeitsloseninitiative weggenommen worden. Aus dem Grund, weil man vielleicht sich da hätte verletzen können. Mhm. Und wer bezahlt dann die Folgekosten?
Ja.
Und da bin ich dazwischen gegangen. Einfach so, als völlig Ehrenamtlicher.
Ja. Also jemand, der einfach nur persönliches Interesse an diesem Ort hatte, haben sie sich dessen angenommen.
Naja, und dann haben die auch wirklich aufgehört. Mhm. Das hat mich schon sehr gewundert. Genauso, hier stehen ja schöne alte Bäume.
Ja.
Auch an den Hauptwegen. Da war auch eine Initiative, war wohl beauftragt von der Stadt, die Bäume alle wegzumachen. Mhm. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, hierher gegangen und habe gesagt, ja, ist das mit dem Denkmalspfleger, denn das steht ja hier unter Denkmalschutz,
ja.
Ist das mit dem abgestimmt? Nö, ja, wir sollen das hier wegmachen. Also jetzt, ihr hört sofort auf, ich hole den Denkmalspfleger her. Der ist hier drüben im Röntgenmuseum. Mhm. Und ja, dann haben sie gesagt, ja, wir wollten sowieso gerade aufhören. Und dann wurde nichts mehr gemacht. Also so ist es entstanden.
Ja. Also ich höre da so ein bisschen raus, dass, ja, dass sich die Option ergibt, wenn es irgendwo etwas existiert, um das sich niemand wirklich kümmert oder für das sich niemand wirklich verantwortlich fühlt, wenn man dann die Initiative ergreift und es einfach selbst in die Hand nimmt, dann schafft man sich dadurch auch Möglichkeiten und dann entsteht da auch plötzlich eine Verantwortung.
Ja, und vor allen Dingen, die Stadt ist ja jetzt sehr stolz drauf.
Ja.
Also hätte ich das nicht angefangen, ich weiß nicht, vielleicht wäre mal jemand anders gekommen oder so, aber ich habe schon das Gefühl, als ob die Stadtspitze sehr damit einverstanden ist, wenn ich einen Wunsch äußere jetzt, dann wird er in der Regel erfüllt.
Okay. Und,
auch wenn es Geld kostet. Also.
Ja, und es ist ja auch wirklich ein Schmuckstück und ein ganz besonderer Ort, ja, wo man glücklich sein kann, den zu haben und den in dieser Form zu erhalten. Jetzt mal zu KD. Also wir haben jetzt hier ein bisschen die Geschichte schon aufgerollt, wie der Status, so wie er heute ist, entstanden ist. Wie kommt es denn, dass du als früherer Angestellter der Stadt, aber in einem ganz anderen Bereich, und dein Thema war ja eher die Jugend, das hier ist ja eher das Gegenteil von Jugend, ja, mit dem man hier konfrontiert ist. Wie kam es, dass du hier mit reingegangen bist und dich auch kümmerst um diesen Ort?
Also wie gesagt, ich war ja damals Sozial- und Jugendamt, das war in der Museumstraße und das ist nicht weit von hier.
Ja.
Das heißt, im Sommer, da war ich halt in der Mittagspause, habe ich hier zugebracht, weil es einfach kühl ist und so, weil durch die Bäume und so, das ist richtig toll gewesen. Und bei dieser letzten Führung, die der Herr Reinhardt gemacht hat, da war ich auch dabei.
Und, ah, ja.
Also der Herr Falks, der hat damals in der Nachbarschaft gewohnt, ich habe in der Seminarstraße gewohnt und das war auch nicht weit und da waren wir auch dabei. Und wie gesagt, der Hermann Reinhardt, der war auch Rommersdorfer, ich bin auch Rommersdorfer, das heißt, ja, da ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, die werden wir dann sicherlich auch nochmal aufgreifen, aber das heißt also, aber eure Begegnung war dann nicht komplett zufällig, denn es ist ja schon ein bisschen schicksalsträchtig, wenn man jetzt hört, so wie ich das vorhin verstanden habe, es war ja nicht zu erahnen, dass das die letzte Führung von Herrn Reinhardt gewesen ist und dass da so viele Menschen zusammengekommen sind, die hier sich langfristig binden. Das war eine zufällige Geschichte.
Ja. Man muss dazu sagen, der Herr Falks war früher Leiter des Diakonischen Werks. Mhm. Und ich war sein erster Zivi. Ich habe damals Zivildienst gemacht dort. Herr Falks ist 1985, glaube ich, nach Neuwied gekommen. Mhm. Und zu der Zeit habe ich halt Zivildienst gemacht. Daher kannten wir uns daher schon.
Genau. Ja. Ja. Mhm. Und wenn du sagst, er ist 1985 nach Neuwied gekommen, das heißt, Sie sind nicht gebürtig aus Neuwied.
Ja, ich bin ein Neuwieder mit hessischem Migrationshintergrund.
Ja. Woher sind Sie gekommen?
Aus Hessen.
Ja, aber das ist ja nicht ganz klein. Also.
Wetzlar.
Ah, okay. Ja. Ja, umso faszinierender, dass Sie sich dann dieses historischen Ortes hier so angenommen haben. Denn das bedeutet ja, dass wahrscheinlich aus Ihrem Verwandtschaftskreis hier niemand zu finden sein wird, oder?
Doch, doch. Meine Urgroßmutter war eine geborene Reinhardt. Und Reinhardt ist eine Riesenfamilie in Neuwied. Und dann habe ich eben festgestellt, tatsächlich, die ist auch hier beerdigt.
Mhm.
Also, da gab es eine bestimmte Beziehung.
Ja. Von der Sie erst erfahren haben, nachdem Sie angefangen, sich hier um den Friedhof zu kümmern, oder?
Nein, das wusste ich vorher.
Ja.
Also es war zufällig, dass ich die Stelle angetreten habe, aber sonst, ja.
Okay, ja, da stelle ich gerade was Persönliches fest. Vor mir steht nämlich ein Umzug in absehbarer Zeit und derjenige, der vorher dort gewohnt hat, Ein Herr Reinhardt, also scheint doch eine weitläufige Familie zu sein.
Ja, ja, ist auch. Ja. Das ist eine Familie, die von Straßenhaus aus gewirkt hat. Mhm. Der war Schultheiß in Straßenhaus, hat dort das erste Haus gebaut. Deswegen, da gab es eine Gaststätte, da war eine große Holztafel von 1699. Da steht dann drauf, wer dieses Straßenhaus überhaupt gegründet hat.
Ah ja.
Also insofern, die sind dann rübergezogen über Oberbieber, wo ich jetzt wohne, hier nach Neuwied. Die haben in der Rheinstraße gewohnt, waren zwei Bürgermeister und ja, so und haben sehr viele Kinder gehabt.
Okay. Diese Zuwendung, also es ist ja, denke ich mir jetzt, nicht ganz von ungefähr. Also jemand, der kulturell interessiert ist, der wird sicherlich nicht nur eine Führung hier auf dem Friedhof gemacht haben. Es gibt ja noch diverse andere Dinge und es gibt ja viele, viele andere Hobbys, nenne ich es jetzt mal, mit denen man seine Freizeit verbringen kann. Dieser Weg hier zum Thema Friedhof, können Sie das noch intensiver erklären, wie das kam, dass da die Faszination groß genug war, um zu sagen, so das, dessen nehme ich mich jetzt an?
Naja, ich habe mich mit der Geschichte befasst, dass in der Stadtverordnetenversammlung überlegt worden war, diesen Friedhof überhaupt zu schließen, hier eine Tiefgarage hinzubauen.
Tatsächlich?
Ja, und ja, dass das der Herr Reinhardt verhindert hat, indem er das unter Schutz hat stellen lassen. Und ich habe so 100 Meter von hier gewohnt. Und morgens bin ich mit dem Fahrrad hier vorbeigefahren in meine Dienststelle. Ja, und dann die Verwandtschaft. Also ja. Das Ahnenforschung habe ich sowieso schon lange gemacht. Und das hat mich halt dann fasziniert. Das war nicht mehr, nicht weniger.
Aber es ist jetzt nicht, also weil ja viele Menschen, also ich kenne im Grunde beides. Ich kenne einige Menschen, die von Friedhöfen fasziniert sind, die Friedhöfe gerne aufsuchen. Ebenso gibt es ja aber auch viele, die da am liebsten großen Bogen drum machen. Zum Teil ist es ja auch tatsächlich mit ein bisschen Furcht verbunden. Und ich muss selbst sagen, ich habe kürzlich für eine Fotoaufnahme nach einem passenden Motiv gesucht. Musste etwas sein, wo es dunkel ist, wo keine Beleuchtung ist. Und da fiel mir ein, ja klar, der alte Friedhof hier, das passt. Und bin dann eben hier in der Nacht hingegangen mit meiner Ausrüstung. Und während des Aufbaus, als ich zum ersten Mal einen Probeblitz losgelassen habe, da sind aus einem der Bäume ein Schwarm Krähen aufgestiegen. Und da zuckt man schon zusammen. Da merkt man selbst, wenn man so wie ich jetzt mit Aberglauben nicht viel am Hut hat, dann ist es doch ein Moment, in dem man sagt, puh, woanders würde einem das vielleicht weniger nahe gehen. Aber so das Thema Tod und Vergänglichkeit, war das dann auch etwas, was dazu beigetragen hat, also dass Sie dafür auch eine gewisse Faszination hatten, oder hätte es genauso gut etwas anderes Historisches sein können?
Hätte auch, aber nun bin ich von meinem Erstberuf her Diakon,
ja.
Evangelischer Diakon. Das ist, da habe ich mich schon mit Kirchengeschichte befasst und mit theologischem. Und ja, das war eher so nebenbei ein Produkt, wo ich habe keine Angst vor einem Friedhof. Ich weiß, dass ich irgendwann mal da auf dem anderen lande. Das ist halt mal so. Nee, war nichts Erschreckliches.
Ja. Und KD, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja sehr umtriebig und machst ja eine ganze Menge Dinge hier. Ich denke, in Neuwied muss man dich auch nicht weiter vorstellen. Die meisten werden dich hoffentlich kennen. Aber ist da irgendwas Besonderes, wo du sagst, ja, so Tod ist ein Thema, das mich insgesamt beschäftigt?
Ich war das erste Mal hier auf dem Friedhof. Und zwar im Kunstunterricht sind wir hier hingegangen und haben Gräber gemalt. Ja. Und das war Ende der 70er.
Ja.
Und da war ich zum ersten Mal hier und ich war total fasziniert. Und wie gesagt, ich habe früher auch meine Mittagspause hier auf dem alten Friedhof verbracht, weil es so schön ruhig ist hier. Und das heißt, es war ein riesiger, schattiger Bereich mitten in der Stadt. Und absolute Stille war auch hier und das hat mir total gut gefallen. Ja. Aber ansonsten, wenn ich in Urlaub fahre, dann guck ich mir überall die Friedhöfe an, weil von Kirchen und von Friedhöfen bin ich total fasziniert.
Ja. Ja. Okay, aber so, es ließe sich ja auch ein bisschen übertragen. Insgesamt ist das Thema Tod ja eines, das in unserer Gesellschaft sehr an die Seite gedrängt wird. Und man muss sich nur mal vor Augen führen. Mir wurde hier vorhin im Vorfeld schon so eine kleine Anekdote erzählt. Können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber wo es darum ging, dass Menschen aufgebahrt wurden. Ich glaube einfach, die Präsenz auch von Leichen war ja früher viel intensiver. Einfach, weil auch viele Menschen zu früheren Zeiten, also in jüngerem Alter verstorben sind, wo man dann auch dichter dran war. Heute nehmen wir Tote ja kaum noch wirklich wahr. Höchstens, wenn es jemand sehr, sehr aus dem engen Umfeld ist. Und deswegen ist es diese Frage so, ist es für euch vielleicht auch so ein bisschen diese Hinwendung zu sagen, nein, der Tod gehört zum Leben dazu. Und der Ort, der dazugehört, hat seine eigene Faszination und sorgt auch dafür, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ist das ein Teil davon?
Das ist auf jeden Fall ein Teil davon, ja. Es ist so, mein Vater zum Beispiel, der ist am 1.9.2005 gestorben. Und ich hatte halt im Jahr Theater gespielt und der war also relativ schnell krank geworden. Und der war innerhalb von 8 Wochen war der tot. Und dann kurze Zeit später habe ich halt eine Lesung gemacht im Café Auszeit und hat dann ein Aneurysma bekommen, das ist geplatzt. Und insofern habe ich mit Tod eigentlich relativ viel zu tun.
Ja. Und Herr Feix, vielleicht mögen Sie da eben nochmal das erzählen, was Sie mir vorhin im Vorfeld erzählt haben, von einer Installation, die es hier in diesem Gebäude früher gegeben hat.
Ja, also hier dieser Raum, in dem also Fotos aufgehängt sind von den Leuten, die hier beerdigt wurden, das war eigentlich der Aufbahrungsraum. Mhm. Und da wurden die Toten eben aufgebahrt und von den, da kam also von oben aus der Decke kam eine Schnur runter, die wurde festgebunden an die Füße, manchmal auch an die Arme und die war verbunden über, in das Schlafzimmer vom Friedhofsgärtner. Mhm. Und wenn der oder diejenige noch nicht tot war, sondern scheintot, fing die vermutlich an zu zappeln. Und dann bimmelte oben bei dem im Schlafzimmer als Glöckchen.
Ja.
Ja, und dann wusste der, was er zu tun hat, wenn er einschalten muss und.
Ist aber nicht überliefert, wie häufig das vorgekommen ist.
Nein, dass es vorgekommen ist, ist so. Mhm. Es gibt ja andere skurrile Sachen, zum Beispiel, das weiß ich von einer Frau, die an einer Führung teilgenommen hat, die erzählte von ihrem Urgroßvater, der insgesamt dreimal verheiratet war, immer durch Tod getrennt. Mhm. Und der hat seine beiden ersten Ehefrauen in einem Sarg beerdigt mit einem Sichtfenster. Mhm. Und dann konnte man da runtergehen in die Gruft. Und wenn da angehaucht war oder sonst was, dann, ja, es war nicht so.
Ja.
Also, das wäre, war auch eine Möglichkeit, Scheintod zu verhindern, ja, nicht zu verhindern, sondern zur Kenntnis zu nehmen.
Ja. Tja, ja, heute sind die Methoden da andere. Ich glaube, die Situation kommt nicht mehr so häufig vor. Aber eben auch das Thema Aufbahren spielt nicht mehr so eine Rolle, wobei da vielleicht, um doch nochmal einen kleinen Weg in die Gegenwart zu machen, ich habe es erlebt bei dem Bestattungshaus Janek hier in Heddesdorf. Da gibt es ja Abschiedsräume, in denen diese Tradition wieder aufgenommen wird, also wo auch heute Aufbahrungen möglich sind. Und als ich das persönlich erlebt habe, war ich davon sehr positiv angetan. Es bietet doch eine andere Möglichkeit, Abschied zu nehmen, als die doch vergleichsweise abstrakte, die heute eher gang und gäbe ist, wo man eben nur auf eine Kiste gucken kann und nicht mehr auf den Menschen, der sich da befindet.
Muss man sagen, die Leichen werden heute auch ein bisschen kosmetisch behandelt. Mhm. Also die werden so geschönt, wie man sie in Erinnerung hat. Also kein verzerrtes Gesicht oder sowas. Tja, insofern ist das auch eine schöne Erinnerung, weil man das als letztes von dem Toten gesehen hat.
Ja. Ihr beide führt ja hier Führungen durch. Seit einigen Monaten ist es nicht geschehen. Und ich habe mit KD ja schon länger darüber gesprochen, dass das hier ein schönes Thema für den Neuwied-Podcast jeder ein Ferscht sein könnte. Und ja, wir haben dann ins Auge gefasst, machen wir zu dem Zeitpunkt, wenn es denn mit den Führungen auch wieder losgeht. Und das haben wir ziemlich gut hinbekommen. Wir sprechen jetzt hier Ende Juni, aber veröffentlicht wird dieser Podcast dann so in der 2. Juliwoche. Und KD, du kannst vielleicht kurz erklären, wann geht's denn tatsächlich mit den Führungen hier wieder los?
Und zwar Sonntag, der 11. Juli um 11 Uhr. Ja. Dann ist die erste Führung für dieses Jahr.
Ja.
Genau. Und aber normalerweise muss man sich dann halt bei der Touristinfo melden und anmelden wegen Corona. Das haben wir ja nach wie vor.
Ja.
Genau. Aber es muss aufgeschrieben werden, wer da ist, wegen der Kontaktliste und so weiter.
Ja. Also da vielleicht nochmal so insgesamt, wie funktioniert das mit den Führungen? Man meldet sich bei der Touristinfo vorher an, kann sich dort telefonisch melden.
Genau.
Die Rufnummer stelle ich dann in die Shownotes zu dieser Episode.
Genau.
Und ist das auch kurzfristig möglich? Also wenn jetzt so unmittelbar nach der Veröffentlichung, schafft man es da noch, wenn man vom Samstag auf den Sonntag sich anzumelden?
Ich glaube, die Tourist Office hat samstags geöffnet.
Mhm.
Das heißt, bis samstags 5 Minuten vor Feierabend kann man sich da noch anmelden.
Okay. Genau. Na, vielleicht werde ich da auch noch mal Bescheid geben, wann diese Episode hier veröffentlicht wird.
Ja.
Das sollte an diesem Tag ausgerechnet nicht besetzt sein, dass sie vielleicht das Entgegenkommen machen, da irgendwie einen Notdienst aufzumachen. Aber grundsätzlich, die Führung findet ja außen statt, von daher sollte die auch vergleichsweise ungefährlich sein.
Ja, im Übrigen muss man unterscheiden. Es gibt die offiziellen Führungen, also die ausgeschrieben werden, wo man sich melden kann, woher auch immer. Und es gibt Gruppenführungen.
Mhm.
Und das haben wir beide uns aufgeteilt. Ich führe die Gruppen,
mhm,
und der Herr Boden führt die offiziellen Führungen durch.
Ja. Und Wir könnten jetzt wahrscheinlich hier Stunden damit verbringen, darüber zu sprechen, wer hier alles, also wessen Gräber hier zu finden sind, was es da für Besonderheiten gibt. Ich würde gerne von jedem von euch mal so ein Highlight hören. Also gibt es, KD, irgendein Grab, wo du sagst, da hängt eine besondere Geschichte dran oder da ist eine Persönlichkeit drin, von der du sagst, so, das fasziniert mich noch mehr als alles andere hier. Weil, wie gesagt, die Geschichten sind ja wahrscheinlich unendlich.
Ja. Hoffmann von Fallersleben, der Dichter der deutschen Nationalhymne, der hat 3 Jahre hier in Neuwied gewohnt. Mhm. Und der hat halt eine Tochter gehabt.
Ja.
Und der hat es auch Kinderlieder geschrieben. Und er war sehr, sehr kinderverliebt. Mhm. Und dieses Kind ist dann leider sehr, sehr stark krank geworden. Und ist dann auch hier beerdigt worden. Und gefällt mir richtig gut eigentlich. Das ist was mir sehr am Herzen liegt.
Ja. Ja. Kannst du, wenn jetzt jemand ohne die Führung zu machen, sich auf die Suche nach diesem Grab macht, kannst du grob beschreiben, wo man gucken muss?
Und zwar gibt es in der Mitte, wo der Aufbewahrungsraum ist oder das Friedhofsgärtnerhäuschen, davor gibt es so eine lange Einfahrt. Mhm. Und da rechts ist das, wenn man jetzt vom Friedhofsgärtnerhäuschen kommt. Rechts.
Ja. Also wenn man sich in Richtung Julius-Remi-Straße bewegt, vom Gärtnerhäuschen, geht man geradeaus über diesen Hauptzugang und dann auf der rechten Seite.
Genau, auf
Seite.
Der rechten Seite.
Dichter am Ausgang oder relativ dicht am Gärtnerhäuschen?
In der Mitte, genau.
In der Mitte, ja. Okay, und aber das ist auch entsprechend die Beschriftung zu sehen.
Da steht
das. Wer sorgfältig guckt, genau. Der findet es.
Ja, klar.
Herr Feix, Sie sind ja nur so intensiv hier mit verbandelt. Nichtsdestotrotz, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchte ich besonders herausstreichen, das liegt mir besonders am Herzen?
Ja, es gibt verschiedene, klar. Aber den ersten Leiter des Gymnasiums, ein Clemens Nohl, dessen Neffe im Übrigen, der Hermann Nohl war, der also Reformpädagoge und so gewesen ist. Also dieser Clemens Nohl liegt hier beerdigt. Der liegt mir beruflich der hat mehrere Bücher geschrieben. Und in einem dieser Bücher, die man antiquarisch irgendwo noch manchmal kriegen kann, da schreibt er beispielsweise, also in Deutschland gibt es wirklich Lehrer in genügender Anzahl, wirklich jede Menge, aber viel zu wenig Pädagogen. Und das ist also insofern... Da spricht er mir aus dem Herzen.
Und an welcher der beiden, also Sie haben jetzt Gymnasium gesagt, das müsste ja historisch betrachtet, die erste Schule war, glaube ich, damals das Lyzeum. Also das
richtig, das war das.
Und dort war er auch.
Und das ging, das hat begonnen in dem alten Rathaus. Und nach seinem Tod haben die also das Rhein-Wied-Gymnasium gegründet. Also das ist über mehrere Stufen entstanden.
Ja.
Das war eine Privatschule für Mädchen und er war dafür verantwortlich, dass das Ganze koedukativ wurde. Also ein ganz, wie ich meine, ein ganz wichtiger Mann, der bundesweit ein Echo gefunden hat mit seinen Büchern. Vor allen Dingen seine Kollegen bis hin nach Mecklenburg-Vorpommern, die haben sich sehr über ihn geärgert, weil der war ihnen einfach zu progressiv.
Tja, ja, Lernen ist halt auch wirklich ein ganz spannendes Thema und ja, ich glaube, in der Pädagogik Reformen oder die richtigen Ansätze zu finden, ja, das ist und bleibt immer wieder brisant. Und ich kann da jedem nur, ich möchte das hier nicht zu sehr vertiefen, aber ich stelle für mich halt immer wieder fest, wenn ich zurückblicke und versuche für mich herauszufinden, auf welchem Wege habe ich denn meine wichtigsten Lernerlebnisse gehabt, dann hat davon nur sehr, sehr wenig in diesem klassischen Umfeld stattgefunden, wo man mit 20 bis 30 Leuten in einem Raum sitzt, in dem einem vorne jemand erzählt, wie das Leben funktioniert. Die spannenden Sachen bekommt man doch meistens irgendwo in der praktischen Arbeit mit und da, wo man einer echten Herausforderung gegenübersteht und nicht so einer theoretischen Auseinandersetzung.
Das sehe ich genauso. Deswegen bin ich auch nicht in den Schuldienst gegangen, sondern zum Beispiel in der Erziehungsberatungsstelle. Also.
Tja, und Sie haben sicherlich auch in der ganzen Beschäftigung hier mit dem Friedhof und mit den Menschen von hier eine ganze Menge gelernt. Und soweit ich weiß, wird ja auch vieles davon vermittelt. Wie viele Bücher gibt es von Ihnen mittlerweile über diesen Friedhof?
9.
9 Stück. Und die sind auch alle noch erhältlich?
Die sind alle noch erhältlich, ja.
Also die Zuhörer können es ja nicht sehen. Hier wurde gerade die Geste in Richtung einer Box hier gemacht. Das heißt, die sind hier auf dem Friedhof erhältlich, dann auch im Rahmen von Führung? Nein, die stehen hier, aber hier bekommt man sie nicht.
Genau. Die gibt es in der Touristinfo und im Buchhandel.
Ja. Mhm. Ja. Und wenn ich mir, also ich habe kürzlich für einen Artikel mich mit einer Persönlichkeit hier aus der Stadt, die sicherlich sehr, sehr viel Anerkennung verdient hat und die auch vergleichsweise bekannt ist, mit Robert Krups beschäftigt und habe da festgestellt, die Quellenlage, die ist sehr, sehr überschaubar. Und wenn das bei jemandem, so lange ist sein Wirken ja noch nicht mal her, verglichen mit dem einen oder anderen, der hier auf diesem Friedhof liegt. Wenn da das schon so schwierig ist, was herauszufinden, wie haben Sie es denn geschafft, über Persönlichkeiten, die vielleicht schon vor 100, 200 Jahren hier bestattet wurden, da Informationen zu bekommen, die für ein Buch ausreichen?
Das ist hat viel mit Zufall zu tun. Mhm. Also natürlich über Internetportale, also über Internet-Set, Antiquariate und über Kirchenbuchrecherche und über verschiedene antike Ressourcen, zum Beispiel in Trommersdorf, also vom Land her. Also das ist also eine Sache von unglaublicher Geduld.
Ja.
Also ein Mensch, der für mich so unglaublich faszinierend ist, nach wie vor, liegt auch hier, den habe ich. Ich habe eine Grabstelle gefunden mit Kreuzen drauf und davor war irgendwie so eine Art Hügel. Und dann habe ich das gemacht, was man nicht machen darf. Nämlich, ich bin einfach mal da drauf gegangen und habe halt den Hügel freigelegt. Und da kam eine große Platte zum Vorschein. Und dann ging es erst richtig los. Dann, also, das war, wie der Name schon sagt, nicht unbedingt ein Neuwieder. De Leano heißt er. Mhm. Spanischer Adliger, Priester, Querdenker, ganz, ganz kurz gefasst, evangelisch geworden und zum Schluss wieder katholisch. Mhm. Also immer auf der Suche. Und von dem gibt es halt auch einiges an Büchern. Das ist Zufall, dass man sowas kriegt. Ja. Aber ich finde so Leute so faszinierend, die niemals ganz sicher sind, jetzt nur die echte Wahrheit gepachtet zu haben.
Ja.
Das finde ich toll. Also insofern kann ich das akzeptieren, dass der auch wieder katholisch geworden ist. Den habe ich gefunden im katholischen Kirchenbuch, im Taufbuch hier von St. Matthias. Also, es wären seine Frau, er hatte inzwischen geheiratet und hatte einen Sohn. Seine Frau ist ja evangelisch geblieben und hat ausdrücklich gesagt, nee, damit habe ich nichts zu tun. Während der Sohn, auch eine interessante Persönlichkeit, aber nicht hier beerdigt, der war nachher Privatgelehrter im Münchner Raum, hat ein Buch geschrieben, so habe ich ihn überhaupt identifiziert, weil er nämlich die Gedanken seines Vaters mit aufgeschrieben hat. Ja, und der war mal 10 Jahre lang Bürgermeister in Engers. Also ein Ortsteil.
Ja.
Jo, und dann, er war als Kind war der bei der Herrnhuter Brüdergemeinde in der Schule. Da habe ich dann ein Zeugnis von ihm gefunden in Herrnhut selbst, also in Sachsen. Da haben die eine Zentrale.
Ja.
Das war ein derart grottenschlechtes Zeugnis, nur Französisch. Das war spitze.
Ja.
Also die haben eindeutig Französisch miteinander gesprochen. Also ja. Das war in Spanien und so, naja, ja, insofern, da habe ich bestimmt, ja, also 1,5 Jahre gebraucht, um auf den Wissensstand zu kommen. Und jetzt kürzlich habe ich also in Heidelberg ein Tagebuch von dem Vater gefunden, leider in Französisch und auch noch Spanisch. Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Also ist das so, hat man. Ich habe dann eine Dissertation gefunden von einem Holländer. Und mit dem habe ich Verbindung aufgenommen. Und der hat auch versprochen, er kommt mal hier ans Grab. Ja, und der kann Spanisch. Also jetzt warte ich drauf, dass er mir das übersetzt.
Also das heißt, es liegt Ihnen vor, also das muss man nicht extra in Heidelberg besichtigen, sondern Sie haben eine Fotokopie davon, oder?
Ja, das hat mir glücklicherweise, die Idee kam mir halt, der Leiter von Rommersdorf, der hat praktisch als Kollege das angefordert und hat es auf CD gehabt. Und natürlich habe ich dann eine Kopie gekriegt.
Ah, wunderbar.
Insofern.
Also das heißt, wenn von den Zuhörern des Novit-Podcasts jemand flüssig in Französisch und Spanisch ist und vielleicht sich mit auch bisschen altertümlicher Schrift klarkommt, der ist herzlich eingeladen, sich an Herrn Feigs zu wenden und da seine Detektivarbeit zu unterstützen. Aber auch das fand ich jetzt wieder eine ganz faszinierende Aussage, so das, was passiert, wenn man sich auf eine Sache einlässt und sich tiefer und intensiver damit beschäftigt. Ich glaube, das ist einerseits unheimlich befriedigend, den Eindruck erhalte ich jedenfalls, wenn ich mit Ihnen spreche. Und es ist aber auch andererseits, ja, was da alles möglich wird und was sich da alles herausfinden lässt mit dieser Sorgfalt und einfach mit dem Dranbleiben, halt die Sache nicht aufgeben oder nicht gleich wieder beiseite stellen, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, sondern auch mal sagen, naja, und wenn das 2 Jahre dauert, bis ich da die entsprechende Quelle finde, dann dauert es halt die Zeit, aber irgendwann tun sich dann plötzlich Becher auf, in denen der ein oder andere Schatz zu finden ist. Die Zeit ist schon wieder wahnsinnig schnell vergangen. Es war wieder mal so eine Situation, in der es zu Anfang gibt. So lange eine Dreiviertelstunde, das ist eine Frage, die bei den Gästen häufig auftaucht. Und wenn wir dann mal am Sprechen sind, dann vergeht sie immer viel zu schnell. Deshalb jetzt noch ein Thema, das mit dem sich jeder Gast des Neuwied-Podcasts stellen muss, dass für euch beide hier der Friedhof definitiv ein Lieblingsort hier in Neuwied sein wird. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, davon gehe ich aus. Deshalb zählt der diesmal nicht. KD, ich kann mir die Antwort schon beinahe vorstellen, aber ich frage trotzdem nochmal. Hast du hier in und um Neuwied herum einen Ort, der wirklich für dich der schönste und beste ist?
Ich habe mal eine Kirchenführerausbildung gemacht und habe über Rommersdorf dann halt so ein bisschen was gemacht. Ich habe früher auch Führung da gemacht und Rommersdorf finde ich richtig toll.
Ja, genau. Ja, und es wird ja auch immer schöner. Also das erläutere ich vielleicht noch. Also neben seiner Beschäftigung hier ist KD Broden eben auch in Rommersdorf intensiv mit dabei, das aufzuwerten. Und man merkt halt wirklich, jedes Mal, wenn man hinkommt, da gibt's wieder was Neues, da ist nochmal was schöner geworden. Und auch da lohnt es sich mal, alte Bilder mit denen der Gegenwart zu vergleichen. Das ist tolle Arbeit, die dort geleistet wird. Und ja, letztlich...
Ich muss sagen, ich bin evangelisch, aber ich bin vom Grundsatz her eigentlich... trotzdem halt in Rommersdorf aktiv und ja. Aber ich finde das total faszinierend. Überhaupt katholische Kirchen finde ich total faszinierend. Also wirklich.
Ja. Ja, auch das ist dann vielleicht ein bisschen was von dem Thema Offenheit, was Herr Feix vorhin sicherlich mit diesem Hinweis auf die Pädagogik schon angesprochen hat. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, nicht engstirnig zu bleiben. Auch an Sie die Frage, gibt es einen Lieblingsort außerhalb des Friedhofes hier in Neuwied, den Sie besonders schätzen?
Also Monrepo. Mhm. Das fasziniert mich auch, aber dafür habe ich ja kaum Zeit.
Ja. Das heißt, die Pflege des Friedhofs und die Recherche, die nimmt das meiste in Anspruch.
Das ist so. Welch Wunder.
Tja, ja, und wenn Sie Monrepo sagen, vielleicht auch ein Thema, was eben zeigt oder wo man einfach nochmal drüber nachdenken darf. Wir haben ja hier einen Ort, an dem die Sterblichkeit dokumentiert wird und wo auch die Dokumente lange anhalten. Von wann ist das erste Grab, was hier noch zu sehen ist?
Naja, so um 1785 rum.
Und in Monrepo ist ja gerade eine heute beliebtere Form der Bestattungskultur an den Start gekommen. Da wurde ja vor wenigen Tagen der Friedwald eröffnet und das hat sicherlich auch seinen Sinn und seine Bedeutung, aber Menschen, die dort bestattet werden, von denen wird in 200, 300 Jahren eben zumindest dort nichts mehr zu finden sein. Das ist hier anders.
Ist klar. Das bildet ja auch so die Vergänglichkeit des Lebens ab. Mhm. Also so ist es halt, das ist ein Abschluss und ja, während hier fasziniert mich einfach die ganze Symbolik, die man hier findet. Also das ist ein eigenes Thema.
Ja. Viel tiefer können wir im Rahmen dieses Gespräches nicht auf das eingehen, was es hier alles zu entdecken gibt. Ich hoffe, dass die Faszination ein bisschen nach außen getragen wurde und dass der ein oder die andere das als Anlass nimmt, tatsächlich mal an einer der Führungen teilzunehmen. Am 11. Juli wird es die erste wieder geben. Auf der Webseite der Stadtinfo Neuwied sind die anderen Termine zu finden. Und wer in den Genuss einer Führung durch Herrn Feix kommen möchte, der muss sich noch ein paar Gleichgesinnte suchen. Ab wie viel Menschen werden Gruppenführungen angeboten?
Das ist mir im Grunde egal. Also sagen wir mal, ab 5.
Ja. Und Terminbuchungen sind dann auch ganz individuell möglich. Also ja, wenn sich eine Gruppe findet, die sagt, das möchten wir erleben, wir möchten mitbekommen, was Herr Feix alles über diesen Friedhof zu erzählen hat, dann einfach auch über die Stadtinfo sich hinwenden und dann einen Termin ausmachen. Und wahrscheinlich, so wie ich das jetzt hier mitbekommen habe, da könnte man durchaus auch diese Führung 5 oder 6 Mal machen. Da gehen Ihnen die Themen wahrscheinlich nicht aus. Sie müssen nicht 2-mal das Gleiche machen, oder?
Nein, nein.
Gut, das war sie, die Episode 32 des Neuwied-Podcasts Jeder und Ferscht, hier vom alten Friedhof in der Julius-Remi-Straße. Eine Frage noch, ich wollte eigentlich hier von der Friedrich-Siegert-Straße hereingehen. Die Tür war zu, ist die jetzt dauerhaft zu, oder?
Nein, ist nicht dauerhaft zu. Die ist ab einer bestimmten Uhrzeit einfach, um den Durchlauf hier von etwas merkwürdigen Figuren zu stoppen.
Aber von vorne, von der Julius-Remi-Straße her,
kommt das man, ist immer offen.
Kommt man rein. Wunderbar. Aufgezeichnet haben wir hier in schöner Ruhe hier im Gärtnerhäuschen des Friedhofs. Ich hoffe, das war von der Tonqualität her gut und ruhig genug, dass Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf nicht ganz so viel Mühe damit haben wird, hier noch das Letzte an Sound rauszukitzeln. Waren ja auch 2 angenehme Stimmen. Dennoch der Hinweis, wer irgendetwas mit Ton, mit Aufnahmen, mit Tonbearbeitung zu tun hat, Merlin Sound in Heddesdorf ist dafür die Adresse hier in Neuwied schlechthin. Und ja, kurz bevor diese Episode veröffentlicht wird, wird es auch eine Gelegenheit gegeben haben, jetzt ein bisschen hier zeitreisemäßig, Peter Dümmler, der auch ein hervorragender Gitarrist ist, mal wieder auf einer Bühne zu sehen in Bendorf mit der Gigaband. Vielleicht gibt es ja auch da noch mehr in diesem Jahr. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, dass sich viele Hörer finden, die jetzt die Gelegenheit ergreifen, zum Hörer greifen und sagen, jawohl, so eine Führung muss ich mal machen. Ich selbst muss gestehen, ich habe auch noch keine mitgemacht. Vielleicht schaffe ich es ja, am 11. dabei zu sein.
Okay.
Das war Episode 32 und tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Wir kennen keine Erjocht, wo wären wir um den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Auch der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.